SRF 3.
Taktieren kommt nicht in Frage. Im EM-Spiel gegen Frankreich will die Schweizer Fußballnazi auf Sieg spielen. Nachrechnen bringt interessante Resultate. Laut einer Studie tragen die unteren Lohnchargen den Frankenschock allein. Nachgeben steht nicht zur Debatte. Der türkische Präsident Erdogan belebt seine Baupläne für den Gezi-Park neu. Vorausschauen macht froh. Morgen dreht das Wetter. Es ist an den meisten Orten ziemlich sonnig mit 21 Grad im Norden und 25 im Süden. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Allez les Rouges, möchte man sagen, noch 4 Stunden bis zum Anpfiff zum dritten Schweizer Gruppenspiel an der Fußball-EM. In Lille wartet Gastgeber Frankreich, der bereits für den Achtelfinal qualifiziert ist, aber unbedingt noch mit dem Gruppensieg aufwarten möchte. Und genau darin sieht der Schweizer Offensivspieler Admir Mehmedi eine Chance.
Ich meine, es ist eine grosse Nation. Sie sind unter Druck, weil sie im eigenen Land spielen und wir wollen und sie mühen. Und das ist vielleicht dieser Vorteil.
Und auch Spielmacher Granit Xhaka gibt sich vor dem Match gegen das große Frankreich furchtlos.
Angst haben wir nicht. Grosser Respekt gegenüber von Frankreich. Aber wir werden auch gegen Frankreich auf die Offensive spielen, probieren auch hier zu gewinnen. Und wir wissen, dass wir sicher einen Punkt brauchen. Aber auf einen Punkt spielen ist immer nicht gut.
Gewinnen, nicht rechnen, das hat auch Nazi-Trainer Wladimir Petkovic gefordert. Schweiz-Frankreich beginnt um 21 Uhr. Auf SRF3 wird das ganze Spiel live durchkommentiert. Zu sehen ist es im Fernsehen auf SRF2 oder im Livestream auf der SRF Sport-App. Und jetzt in die Nachrichtenredaktion zu Konrad Muschk. Türkische Grenzbeamte haben mehrere Flüchtlinge aus Syrien erschossen.
Das melden Aktivisten. Die Menschen seien erschossen worden, als sie versucht hatten, aus dem Bürgerkriegsland Syrien in die Türkei zu fliehen. Ein syrisches Oppositionsbündnis mit Sitz in Istanbul spricht von 11 Toten. Die Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die der syrischen Opposition nahesteht, berichtet von 8 Todesopfern, darunter 2 Frauen und 4 Kinder. Die türkische Armee wies diese Darstellung zurück. Man habe lediglich Warnschüsse auf eine Gruppe von Personen abgegeben, die versucht habe, die Grenze illegal zu überqueren, hieß es in einer Erklärung. In Russland sind bei einem Bootsunglück mindestens 11 Kinder und eine erwachsene Begleitperson ertrunken. Die Reisegruppe aus Moskau sei auf einem See in der Teilrepublik Karelien in ein Unwetter geraten, melden russische Nachrichtenagenturen. 2 kleinere Boote seien gekentert. Das Unglück ereignete sich demnach rund 120 Kilometer östlich der Grenze zu Finnland. Zur Zahl der Vermissten und dazu, ob Menschen das Unglück überlebt haben, gibt es widersprüchliche Angaben. Im aargauischen Windisch haben ungefähr 6000 Menschen gegen die Nutzung der Atomkraft demonstriert. Sie forderten, dass das Atomkraftwerk Betznau, das älteste in Betrieb befindliche der Welt, sofort und definitiv außer Betrieb genommen werden sollte. Zu der nationalen Kundgebung unter dem Motto Menschenstrom gegen Atom hatten mehr als 50 Organisationen aufgerufen. Wegen des Fehlverhaltens ihrer Fans bei der EM müssen die Fußballverbände Ungarns und Belgiens mit Geldstrafen rechnen. Der Europäische Verband UEFA hat entsprechende Verfahren eröffnet. Ungarische Fans hatten beim Spiel gegen Island gestern im Stadion Feuerwerkskörper gezündet und Gegenstände geworfen, ebenso belgische Fans bei der Partie Belgien gegen Irland. Mit einer Buße rechnen muss auch der portugiesische Fußballverband. Ein Fan war nach dem Spiel gegen Österreich auf den Platz gerannt und hatte Cristiano Ronaldo um ein Selfie gebeten. Gewitter und kräftige Regenschauer halten die Einsatzkräfte in der Schweiz weiterhin auf Trab. Im Kanton Schwyz rückte die Feuerwehr heute wegen überfluteter Straßen, Ställe, Keller und Tiefgaragen aus. Kleinere Nebenbäche drohten nach Angaben der Schweizer Kantonspolizei zu überlaufen. In Thun im Kanton Bern haben die Organisatoren das kantonale Turnfest abgebrochen. Die Sicherheit stehe an erster Stelle. Laut SRF Meteo muss auch in den kommenden Stunden verbreitet mit Schauern gerechnet werden. Und damit zu den Wetteraussichten. Am Abend bleibt es im Norden wechselhaft. Im Süden scheint teilweise die Sonne. Morgen ist es dann ziemlich sonnig, mit teils einigen Wolken. Es wird im Norden 21 Grad und im Süden 25 Grad warm.
Info 3. 2 Abend.
Die Exportunternehmen in der Schweiz essen hartes Brot, seit die Nationalbank den Euro-Mindestkurs aufgegeben hat. Denn Schweizer Produkte sind im Ausland seither teurer und schwerer an den Mann zu bringen. Aber wer genau trägt die Last? Das wollte die Gewerkschaft Unia wissen. Sie hat das Krisenmanagement der Industriebetriebe angeschaut und meldet, ein Teil der Löhne hat unter dem Frankenschock gelitten, ein anderer hingegen gar nicht. Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher.
Die Studie der Unia zeigt ein eindeutiges Bild. Für die Angestellten war 2015 ein hartes Jahr, mit Entlassungen, Lohnkürzungen oder schlecht bezahlten Überstunden. Viele Chefs dagegen konnten sich einmal mehr über Lohnerhöhungen freuen. Das liest sich dann wie folgt. Lonza, 90 Stellen abgebaut in Visp, Lohn des Chefs um 60% erhöht auf 3,9 Millionen Franken. Georg Fischer, Arbeitszeitverlängerung für 1300 Angestellte, Lohn des Chefs um 20% erhöht auf 2,8 Millionen Franken. Unia-Ökonom Beat Baumann kann nur den Kopf schütteln.
Man bekommt jetzt den Eindruck, dass diese Frankenstärke ein Vorwand war, um das Geschäftsergebnis zu verbessern. Und auf der Grundlage dieses Geschäftsergebnisses hat man dann den CEO-Salär ganz massiv erhöht.
Damit die Chefs mehr verdienten, hätten in der Schweiz tausende Angestellte den Kopf hinhalten müssen. Das sei schamlos. Die kritisierten Konzerne sehen die Dinge freilich anders. Die Massnahmen seien nötig gewesen, heißt es unisono. Bei Georg Fischer bedeutete dies, dass 1300 Angestellte von Februar bis Dezember länger arbeiten mussten, 44 Stunden pro Woche statt 40. Dafür bekamen sie eine einmalige Entschädigung von 1000 Franken, was einem Stundenlohn von weniger als 10 Franken entspricht. Ist das nicht ein wenig knausrig? Mediensprecher Beat Römer.
Gut, das kann man so sehen. Wir sind der Meinung, dass das und auch die Reaktion der Mitarbeitenden und der Personalvertretung hat uns das bestätigt, dass diese Prämie sehr wohl geschätzt wurde, die kurz vor Weihnachten ausgeschüttet wurde.
Und immerhin habe mit dieser Maßnahme verhindert werden können, dass Stellen gestrichen oder ins Ausland verlagert werden mussten, sagt Römer. Etwas anders die Situation bei Lonza, der wichtigsten privaten Arbeitgeberin im Oberwallis. Sie musste 90 Stellen in Visp abbauen. Lonza-Sprecher Dominik Werner relativiert.
Wenn wir die Gesamtpersonalzahlen in der Schweiz betrachten, dann können wir auch sagen, dass wir insgesamt in den vergangenen beiden Jahren sogar 82 Stellen zusätzlich in der Schweiz geschaffen haben.
Nicht nur das Sparen bei den einfachen Angestellten verteidigen Lonza und Georg Fischer, sondern auch die Chefsaläre. Die Sparmaßnahmen in der Schweiz und die Chefsaläre in einen direkten Zusammenhang zu stellen, seien nicht zulässig. Die Chefboni richteten sich am Gesamtergebnis des Konzerns aus, wobei nicht nur kurz-, sondern auch langfristige Ergebnisse großen Einfluss hätten. Lonza-Sprecher Werner ergänzt:
Die Salärfrage ist immer eine kritische. Hier stehen wir natürlich in einem internationalen Wettbewerb. Wenn wir Top-Leute wollen, die wirklich die Firma weiterbringen, dann ist das auch mit einem entsprechenden Gehalt verbunden.
Ein Argument, das Uni-Ökonom Beat Baumann nicht überzeugt.
Wenn der Wettbewerb funktionieren würde bei den Spitzenmanagern, dann würde das ja heißen, dass die Saläre tiefer würden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Saläre steigen Jahr für Jahr. Also gibt es keinen Wettbewerb. Ist das eher eine Selbstbedienungsmentalität, die da vorherrscht.
Und dagegen will die Unia weiter kämpfen. Mit Studien wie dieser versucht sie, zusätzlichen Schwung in die Debatte zu bringen. Ein Stück weit scheint das auch zu wirken. Gemäss Unia hat letztes Jahr zum Beispiel der Chef von Huber und Suhner 20% weniger verdient. Auch bei der Ostschweizer Elektrotechnikgruppe war es wegen des starken Frankens zu einem Stellenabbau gekommen.
Info 3 Abend.
Der Gezi-Park in Istanbul ist nicht einfach nur ein Park. Er steht für den Widerstand von Türkinnen und Türken gegen ein Regime, das sie als zunehmend autoritär empfinden, und für die größten Proteste, die das Land in jüngerer Zeit gesehen hat. Nun rückt der Gezi-Park erneut in den Fokus, denn Präsident Erdogan haucht seinem umstrittenen Bauprojekt neues Leben ein. Aus Istanbul berichtet Reinhard Baumgarten.
Wochenlang dauerte im Frühsommer 2013 der Kampf um den Gezi-Park im Zentrum Istanbuls. Landesweit gab es 7 Tote, Hunderte von Verletzten und Tausende von Strafanzeigen und Festnahmen. Die härtesten Auseinandersetzungen tobten in Istanbul. Mit äußerster Gewalt gingen Sicherheitskräfte damals gegen Demonstranten vor. Landesweit protestierten Millionen Menschen. Es könnte wieder von vorne losgehen.
Eğer cesur olmazsan biz bu işi başaramayız.
Du musst mutig sein, sonst hast du keinen Erfolg, dozierte Erdogan gestern vor ergebenen Anhängern.
Ve cesur olmamız gerekenlerden...
Ein Gebiet, wo wir mutig sein müssen, ist der Gezi-Park am Taksim-Platz. Wir werden dieses historische Gebäude dort errichten.
Oraya o tarihi eseri inşa edecek.
Das historische Gebäude war die 1780 errichtete osmanische Topçu-Kaserne. Deren klägliche Überreste wurden 1940 abgerissen und beseitigt und 1951 wurde dort schließlich der zentrale Gezi-Park eingeweiht. Nun soll nach dem Willen des Präsidenten ein Imitat des alten Bauwerks wiedererstehen. Wenn wir auf die Geschichte zurückgreifen, dann hat es dort ein historisches Gebäude gegeben, das wir wiedererrichten werden. Ob es ein Stadtmuseum oder ein Geschichtsmuseum wird, wir müssen das tun. Bei den Gezi-Protesten vor 3 Jahren ging es nicht nur um gut 200 zu rodende Bäume. Es war eine Protestbewegung gegen die sich immer autoritärer gebende Regierung unter Recep Tayyip Erdogan. Er war damals Ministerpräsident. Er schlug Vermittlungsversuche von Staatspräsident Gül und anderen AKP-Granten in den Wind und setzte auf hartes Durchgreifen. Ein im Gezi-Park errichtetes Zeltlager der Protestler wurde niedergewalzt und abgefackelt. Demonstranten wurden von Erdogan in die Nähe von Terroristen gerückt. Die Strafverfolgung damaliger Aktivisten ist noch nicht abgeschlossen. Erdogan verfügt heute über noch mehr Macht und sein Regierungsstil ist weitaus autoritärer. Türkischen Medien zufolge sollen aus Turkmenistan bereits Investitionen von mehreren 100 Millionen Dollar in das Gezi-Projekt geflossen sein. Die Investoren wollten eine Shopping-Mall errichten. Erdogan, der nun von einem Museum spricht, muss liefern. So oder so.
Auch Info 3 liefert's morgen wieder. Jetzt geht's ans Aufwärmen für den EM-Match Schweiz-Frankreich im Sportmagazin auf SRF 3. Im Info 3-Studio war Isabel Meissen, Hoppschwitz.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.